Jo Leute, hier ist wieder Pittis Podcast, der Pittis wieder am Start und heute wirklich eine extrem außergewöhnliche Sendung, weil der Herbie Hitler heute da ist, auf den ich mich sehr, sehr freue. Und der Herbie hat eine ganz außergewöhnliche Geschichte. Der hat schon sehr viel bereist auf der Welt, aber er hat vor allem einen ganz großen Teil der Welt, nämlich Südostasien, bereist. Und davon wird er uns heute erzählen. Servus Herbie, schön, dass du da bist.
Hallo, also vielen Dank für die Einladung erstmal. Ja. Sehr schön, hier zu sein. Wie du schon gesagt hast, ja, also ich war in den letzten Jahren, seit 2015, ziemlich viel unterwegs.
Ja.
Mehrfach, hauptsächlich in Südostasien. Und habe da heute mal ein paar Beispiele traditioneller und dann auch moderner Musik aus entsprechenden Ländern mitgebracht.
Genau, und das ist ganz cool. Und du wirst vor allem auch so ein bisschen die Geschichte erzählen, wie es da war, was du dort erlebt hast, wie du die Leute dort wahrgenommen hast und so weiter. Also Leute, freut euch heute auf eine extrem abwechslungsreiche und interessante Sendung. Wir fangen an mit der Reise in Australien. Und da hören wir uns erst einmal ein bisschen was an von Aboriginal Dreamtime. Yamawiring, good spirit. Ja, erzähl mal, Herbie, was diese Songs von den Aboriginal Dreamtime da erzählen.
Also im Prinzip ist es bei den Aborigines so, dass die kompletten Aufzeichnungen der Kultur im Prinzip rein in Liedform und in Geschichten existieren. Also ja. Die haben eigentlich keine Schrift in dem Sinne oder so. Und die Aborigines waren, bis die Europäer angekommen sind und auch danach zum Teil noch, nomadische Völker, ja, die in ihren Gebieten in Australien saisonal rumgezogen sind, um bestimmten Pflanzen, Tieren zu folgen, und haben eigentlich alles, also die Anleitungen, welche Pflanzen man essen kann, ja, die Wege, die sie zurücklegen, alles in Liedform verpackt. Und im Prinzip lernen die Kinder von den Älteren durch die Lieder das gesamte Wissen des Stammes und des Volkes, was ich einfach ziemlich beeindruckend finde.
Das ist Wahnsinn.
Ja, vor allem, weil sich das halt wirklich über zehntausende Jahre gehalten hat,
ja,
und auch wirklich heute immer noch Leute da aktiv dran sind, das zu bewahren. Es ist natürlich viel verloren gegangen, aber es gab ja halt auch hunderte Sprachen. Aber es gibt immer noch aktive Stämme, und die ihre Lieder immer noch pflegen, und die gibt's über alles, über Sternbewegungen, über Jahreszeiten im Prinzip. Also die haben 5 statt 4, und da geht's mehr so nach Klimazyklen, und ja, aber das ist alles in Liedern verpackt, und ja, und die, das komplette Wissen von dem Volk steckt einfach in Musik effektiv.
Spitzenmäßig.
Ja. Ja.
Das war jetzt gleich das erste, Yamawiring, und das nächste, da wird der Sound von Kangaroos vertont, oder?
Genau, also Instrumente sind sehr rar bei Aborigines, ja, also die haben im Prinzip nur das Didgeridoo, das wir jetzt hören, und Percussion als Hintergrund für die Gesänge, die ja hauptsächlich einfach nur aus Stöcken bestanden haben oder aus sehr simplen Trommeln. Und gerade für Tiere sind sehr gern Aborigine, verwenden quasi das Didgeridoo und haben bestimmte Melodien für bestimmte Tiere,
ja,
die dann einfach dargestellt werden,
ja,
in Zeremonien und Geschichten abends am Feuer. Und,
ja. Ja, den Sound kennt man so ein bisschen vom Didgeridoo. Selber auch mal probiert?
Ja, ist aber tatsächlich ziemlich schwierig.
Ist nicht leicht, gell?
Ist schwierig, weil ja, man im Prinzip eine quasi dauerhafte Zirkulationsatmung, ja, genau, braucht. Also man, ja, muss ja im Prinzip durchgehend ausatmen,
ja,
und gleichzeitig über die Nase einatmen. Ich habe es versucht, aber es hat nicht gut geklappt.
Aber jetzt erzähl doch mal grundsätzlich, damit wir da jetzt überhaupt uns mal eine Vorstellung machen davon. Wie bist du denn, also ich meine, es gibt ja viele Leute, die sagen, ich gehe mal nach Australien, mach da mal 2 Wochen Urlaub oder 4 Wochen Urlaub, wie lange halt die Zeit da ist, und schauen wir das mal an. Aber du hast ja jetzt mehr als 2, 3 Wochen Urlaub gemacht, sondern wie bist du überhaupt da drauf gekommen, zu sagen, ich gehe jetzt mal nach Australien, aber eine Zeit, also weniger, mehr als Urlaub so.
Also ganz ursprünglich hat es 2015 angefangen, da war ich das erste Mal. Meine damalige Freundin hatte dort Verwandtschaft, die sie schon lange mal besuchen wollte. Und dann haben wir gesagt, gut, dann machen wir das einfach mal. Und dann haben wir aber, wenn man nach Australien muss man halt tatsächlich realistisch davon ausgehen, dass man einen guten Tag unterwegs ist, bis man tatsächlich ordentlich ankommt.
Ja.
Also da wir jetzt 2 Wochen im Urlaub hinfahren, ist halt, lohnt sich nicht.
Ja.
Dann haben wir gesagt, okay, wenn wir sowieso schon in die Ecke machen, dann machen wir das länger.
Ja.
Und haben dann einen Zeitraum von 4,5 Monaten uns genommen, waren erst in Neuseeland für so 7 Wochen und waren dann die restlichen gut 3 Monate in Australien und haben da uns schon nur auf die Ostküste beschränkt, sind die Ostküste hochgefahren von Melbourne aus und sind dann durchs Zentrum wieder runter, was jetzt, sagen wir mal, 1/3 von Australien ist. Und selbst dafür waren 3 Monate schon zu kurz.
Ja, weil es ja riesig ja. ist.
Also die Strecken sind unvorstellbar. Also man muss sich ja wirklich denken, es ist im Prinzip ganz Europa.
Ja.
Ja, und es ist aber eigentlich ja nur ein Land.
Ja.
Wenn man sich dort mit Leuten unterhält, ich habe mich mit Leuten unterhalten, die sind an dem Wochenende in den Club gefahren. Die sind 4 Stunden gefahren, um hinzukommen. Haben dann dort übernachtet, sind am also freitags hin quasi, Freitagabend entspannt irgendwo und dann samstags clubben und dann am Sonntag wieder zurückfahren, so ungefähr. Das ist, wenn die mal in den Club gehen wollen. Dann habe ich gesagt, Leute, wenn ich 4 Stunden fahre, dann kann ich zur Not 2 Länder quasi Grenzen überschreiten.
Ja,
und dann sagen die, ja, das geht ja nicht.
Ja, das ist klar.
Also wenn man von uns nach Kroatien fährt, da sind die noch nicht mal aus ihrem Bundesstaat raus.
Ja, genau.
Na,
ja,
das ist so. Und dementsprechend, es ist eigentlich, selbst man kann natürlich vorher einen Vergleich anstellen, wenn man sich mal die Karten anschaut, aber das erfasst man ja nicht erstmal.
Nee.
Ja, das ist trotzdem, du denkst dir so, ja gut, es ist ja trotzdem nur ein Land und dann fährst halt ein bisschen, und es sind unfassbare Strecken.
Ja.
Also du sitzt halt zur Not auch mal 7 Stunden im Auto und siehst nichts außer einer Tankstelle, was anderes gibt's nicht. Da sind keine Häuser, da sind keine Ortschaften, da ist nichts einfach. Und dann haben wir eben festgestellt, okay, es gibt in dem Land noch ziemlich viel.
Ja.
Und dann bin ich 2017 dann zum Work and Travel nochmal zurück. Also das damals war wirklich nur Reisen, Reisen, Reisen. 3 Monate wirklich jeden Tag unterwegs. Und das hat gerade so funktioniert, um den Plan fertig zu kriegen. Und dann haben wir gesagt, okay, das muss nochmal mit mehr Zeit sein.
Mhm.
Weil das Land einfach so viel zu bieten hat. Von Wüste bis Regenwald quasi. Und auch einfach an die Menge an Tieren.
Ja.
Also allein Vögel zum Beispiel, das kann man bei uns gar nicht vergleichen. Also ich sage jetzt mal, hier im Fichtelgebirge oder so ist auch, wie man Wald hört, man ein bisschen Vögel und so.
Ja.
In Australien, egal ob du in der Stadt oder draußen oder irgendwie, du hörst mindestens 5 verschiedene Vogelarten, immer gleichzeitig. Da ist ein Schwarm Papageien, der ist so laut, da kannst du dich selber nicht mehr unterhalten.
Okay. Ja?
Und es ist überall.
Einfach. Ja.
Also die Natur dort ist einfach der Wahnsinn.
Ja.
Und deswegen habe ich dann gedacht, dann machen wir das nochmal länger.
Ja.
Und dieses Work-and-Travel-Programm ist dafür halt einfach super, weil man dort was arbeiten kann.
Ja.
Und einfach flexibel sagen kann, ich bleibe in der Ecke 3 Monate, arbeite da ein bisschen was, bleib da noch, schau mir was an, oder wenn es mir da nicht gefällt, dann fahre ich halt in die nächste Ecke, und es ist einfach sehr einfach, sag ich mal.
Und Work and Travel, was bedeutet das, was für Arbeit hast du da gemacht?
Also tendenziell kann man im Prinzip fast alles arbeiten, was man möchte. Vom Visum her jetzt mal. Das Einzige, was man beachten muss, es gibt quasi die Möglichkeit, das Work and Travel vom 1. Jahr zu verlängern auf ein 2. und ein 3. Und dafür gibt es dann leichte Einschränkungen. Zum Beispiel, wenn man irgendwo in der Innenstadt was arbeitet, wird es in der Regel nicht gewertet. Ja, sondern da geht es dann mehr um ländliche Arbeit, Farmarbeit. Es muss nicht mal Farmarbeit sein, aber mehr um ländliche Gebiete.
Ja.
Weil natürlich in Australien, ähnlich wie bei uns, die Leute ziehen alle in die Stadt rein und draußen fehlen die Arbeiter. Und deswegen ist das die komplette Landwirtschaft in Australien würde ohne Work and Travel Reisen, die eigentlich gar nicht funktionieren.
Okay.
Ja. Und dementsprechend machen die meisten irgendwas Landwirtschaftliches.
Ja.
Also das fängt an mit Blaubeeren pflücken und geht dann bis zu, was ich hauptsächlich gemacht habe, eher größere Maschinenarbeit. Also ich habe zum Teil auf Getreidefarmen neue Felder angelegt, also mit großen tiefreisenden Pflügen, mit Riesentraktoren, mit Kettentraktoren und allem, die dann auch mit GPS-Steuerung und allem ausgestattet sind. Und dann 2-mal Olivenfarmen, wobei man sich da jetzt, wenn man in Europa an Oliven denkt, also Spanien oder Italien oder Griechenland, stehen ein paar Bäume und da geht jemand mit der Hand schütteln oder so. Nein, also in Australien ist das eher so, die haben 20.000 Bäume, die in geraden Reihen gepflanzt sind. Und dann gibt's eine Maschine, die so groß ist wie ein Haus und die fährt und hat den Baum in der Mitte und schüttelt die Oliven runter und daneben fährt ein Traktor mit einem Hänger und dann kommen die da über ein Förderband rein und das läuft dann 24 Stunden am Tag.
Okay.
Ja. Und da war ich dann hauptsächlich fürs Fahren und auch Reparieren von den Maschinen zuständig und das ist ganz interessant und vor allem, wenn man wirklich Geld machen will, dadurch, dass halt diese Ernte gerade eben in solchen Sachen 24 Stunden läuft, 2-Schichtsystem, 12 Stunden, Und die Mindestlöhne in Australien sind ziemlich hoch, also da kann man wirklich gut Geld machen. Ja. Wenn man dann sagt, wenn man da 3-4 Monate durcharbeitet, kann man danach auch mal ein halbes Jahr oder ein Jahr, je nachdem, wo man danach sich aufhält, ganz gut über die Runden kommen.
Okay. Ja. Gibt's da Altersbeschränkungen?
Ja, für den Antritt vom ersten Work and Travel darf man aktuell maximal 30 Jahre alt sein.
Genau. Bücher raus.
Inzwischen bin ich raus, ja. Aber ich habe meine auch schon aufgebraucht. Also ich würde inzwischen eh keins mehr bekommen, weil das Maximum liegt jetzt bei 3 Jahren quasi.
Okay.
Das dann nach dem dritten ist vorbei. Ursprünglich waren es sogar immer nur 2 und dann aber wegen dem Arbeitermangel und so haben sie gesagt, okay, wir machen mal noch ein drittes, in der Hoffnung, dass die Leute da bleiben noch. Aber bei 3 ist dann vorbei.
Okay. Ja. Und die hast du schon ausgereizt?
Die sind weg, ja.
Okay, und kann man ja nicht sagen, dann komme ich später nochmal oder so, das ist dann raus.
Geht im Prinzip, aber halt in den gleichen Altersgrenzen.
Ja.
Ja, also okay. Es war dann so, dass man zum Beispiel, wenn man dann fürs Dritte kommt und seine 2 anderen vorher rechtzeitig gemacht hat, dann durfte man quasi mit 32 noch einreisen, weil halt dann ja man dranhängt so ungefähr. Das haben sie inzwischen aber scheinbar geändert. Inzwischen muss man scheinbar auch fürs Dritte unter 30 sein.
Okay. Ja, aber. Das ist ja Diskriminierung, hey.
Ja, wirklich.
Ja. Okay. Hören wir noch, weil das finde ich ganz schön, wie du dir das überlegt hast. Und zwar sagst du immer, du hast aus jedem Land, das wir heute so ganz kurz anschneiden werden, was Traditionelles und was Modernes. Und jetzt kommen wir zu modernen Sachen aus Australien, aber nicht Man at Work und auch nicht Midnight Oil, sondern
kein AC/DC.
Achtung, genau. Ja, auch nicht AC/DC. Achtung, Leute, heute Rätselfrage. The Chats. Das ist doch schön. Das ist so Post-Punk.
Ja? Ja.
Spannend, ob jemand The Chats kennt. Gibt's aber gar noch nicht so lange.
Ja. Ich hab's ja außer von Australien auch noch nie gehört.
Da haben wir den richtig schönen Slang dann auch. Das ist ja sehr, sehr, sehr geil, das Lied. Ja, das muss ich sagen. Deswegen hier haben es die voll verdient. Ich habe die natürlich nicht gekannt, aber sehr schön, sich da mal ein bisschen damit zu beschäftigen mit dieser Band. The Chats, zu viel dürfen wir ja gar nicht über die verraten. Wie gesagt, das kommt ja in der Rätselfrage dann vor. Ja, Australien haben aber jetzt doch einige Leute, die ich auch kenne, schon gesehen, bereist und so weiter. Also das ist ja jetzt noch nicht so exotisch, aber schon auch so ein Traumziel, oder? Also das kannst du schon empfehlen, denke ich mal.
Doch, also vor allem, also es kommt natürlich auch stark darauf an, wo man hinfährt. Also die mehr bereiste Küste, weil dichter besiedelt und dementsprechend halt mehr auf kleinerer Fläche ist der Osten.
Ja.
Aber wenn man mal wirklich Natur haben will, einfach nur seine Ruhe und Natur, der Nordwesten quasi ist spitze.
Mhm.
Weil die Besiedlung da ist so dünn und es ist aber trotzdem so viel an Natur und so. Es gibt auch das Ningaloo Reef zum Beispiel, das ist quasi an der Nordwestküste. Und das ist ein zwar deutlich kleineres, aber meiner Meinung nach viel schöneres, weil viel gesünderes Riff als das Great Barrier Reef zum Beispiel.
Ja, genau.
Also ich bin auch Taucher. Ja. Und das Great Barrier Reef ist halt einfach, dadurch, dass es so bekannt ist, es ist halt auch so überlaufen,
ja,
dass halt alles voller Leute und
das
tut dem Riff halt nicht gut. Also ja, ich meine, dem Riff tut es auch nicht gut, dass der Klimawandel das Wasser zu warm macht, aber die Leute dazu ist halt dann auch noch. Und im Nordwesten ist das Riff halt wirklich an der Nordspitze quasi der Westküste und da fahren einfach nicht so viele Leute hin.
Ja.
Und dadurch ist es halt die Ruhe dort und auch, du kannst im Prinzip jeden Tag an einen anderen Strand fahren und wenn du Glück hast, findest du 2 Wochen keinen Menschen. So.
Ja, das ist schon cool.
Also es ist Wahnsinn, einfach.
Und weil du jetzt sagst, vom Fahren her, du hast ja immer ein Auto gehabt, oder?
Genau, also ich habe eigentlich immer dann vor Ort ein Auto gekauft und dann eben auf Unabhängigkeit ausgebaut, Zelt aufs Dach, Kühlschrank rein, Zweitbatteriesystem.
Ja.
Einen kleinen Kompressor dabei, falls mal was mit dem Reifen ist oder irgendwie. Ja. Und dann nach Möglichkeit ein Offroad-Fahrzeug, wenn man wirklich gerade im Nordwesten und so, wenn man irgendwo in der Pampa unterwegs ist, war ich eigentlich immer mit einem Landcruiser unterwegs, dass man auch wirklich sagt, man kann auch mal von der Straße runter oder man kann auch mal auf dem Strand fahren. Oder
ja.
Und dann kommt man eben erst an die Ecken, die man halt mit einem normalen Reisebus oder so einfach nicht erreicht.
Ja, genau. Ja. Okay. Ja, dann wird es erst richtig interessant wahrscheinlich.
Genau.
Ja, ja. Sehr cool. Gut. Wir hören bloß noch in eine Sache rein. Der Song heißt The Nosebleed Section von den Hilltop Hoods. Ist auch geil. Ja. In the Nosebleed Section. This is for the headsets, loving the mix. My people in the front, oh, covered in spit. Batters in the box, suffer the pitch. Hilltop hoods, oh, up in this bitch. And we're the punk leaders, punks you can't beat us. We bump and pump meters, we drunk, you chumps need us. So jump with us, down the front, if it's your flavor, come get drunk with us. This life turned out nothing like I had. Wie ist es mit den Viechern? Weil das ist ja hier, das wird ja immer so, das eigentlich das einzige Argument gegen Australien ist doch das, dass Leute sagen, oh, da gibt's diese gefährliche Spinne und was weiß ich.
Ja, die Schlangen, die Spinnen, die eigentlich alles, also zur Not ist alles giftig.
Ja.
Im Nachhinein, es ist eigentlich so, wenn du vorher jemanden fragst, genau das, vorher, oh, ich habe Angst vor den Spinnen, vor den Schlangen, vor allem, wenn du hinterher jemanden fragst, was das Schlimmste war, werden sie sagen, die Fliegen.
Ah, okay.
Weil die Spinnen und die Schlangen siehst du eh nicht.
Ja. Ja,
wenn du normal läufst, sind die Schlangen schon lang weg.
Ja.
Spinnen kann dir natürlich mal begegnen, aber wenn du ein bisschen guckst, wo du hinlangst und so, hast du mit Spinnen jetzt kein Problem. Und selbst wenn sie mal da sind, wollen sie ja von dir nichts.
Ja, okay.
Aber gerade in trockenen Gebieten Fliegen, sehr schlimm. Weil da gibt's Unmengen.
Okay.
Und die wollen Feuchtigkeit. Das heißt, die gehen direkt auf die Augen, in die Ohren, in die Nase,
echt? In
den Mund.
Direkt. Ohne Schwall?
Ja, da kannst du das Auto eigentlich nicht verlassen ohne Netz um Kopf.
Ohne Schwann?
Ja.
Das ist... Ja. Und das nervt dann, ne?
Das kann dann schon ziemlich nerven teilweise, ja, doch.
So, das können wir aber auch sagen, das ist noch die zugänglichste und uns bekannteste Musik, die da jetzt gerade läuft, ne?
Das ist noch so, das war es auch international vielleicht mal hier und da irgendwo
rauskommen. Das ist aber geil, Hilltop-Hoods.
Ja, die haben guten Flow,
Ja, genau, absolut. Ja. Sehr schön. Australien. So, jetzt warst du in Australien, da auch längere Zeit, hast ja dieses Work and Travel gemacht und hast da auch, wie du sagst, auch gut Geld verdient und konntest da damit auch finanzieren, woanders hinzugehen.
Mhm. Mhm.
Nämlich geht die Reise jetzt weiter, nämlich nach Kambodscha.
Ja, zum Beispiel.
Wie kamst du da drauf, nach Kambodscha zu gehen?
Hauptsächlich wegen Angkor Wat.
Ja.
Also die Tempelanlagen Angkor Wat, ich meine weltbekannt.
Ja.
Muss ich auch im Nachhinein sagen, wenn man die Möglichkeit mal hat, sich das anzuschauen, sollte man es machen. Ist immens.
Mhm.
Ich hatte jetzt noch das unfassbare Glück, dass ich quasi direkt nach Corona dort angekommen bin. In den ersten 2-3 Wochen, nachdem überhaupt wieder Leute rein durften. Und dementsprechend hatte ich halt keine 10.000 Touristen in jedem Tempel, sondern es war eigentlich keiner da.
Wir reden jetzt vom Jahr 2021 dann?
Genau, das war 2021, Ende 21. Beziehungsweise wir waren am ersten Teil, bis wir in Kambodscha waren, was Anfang 22, sage ich mal.
Okay.
So Februar vielleicht, sowas. Ja, also irgendwann Anfang 22. Und die allerersten, die aufgemacht haben, waren Thailand. Und dann so nach und nach ging es dann weiter und Kambodscha war dann naheliegend, weil nicht weit weg. Und dann haben wir gesagt, gut, dann da gleich hin. Und dann waren wirklich noch keine Leute da einfach. Und das war Wahnsinn. Also meine Mama war ein paar Jahre vorher und hat mir ein paar Bilder auch gezeigt und so. Aber da hast du ja teilweise von den Tempeln nichts gesehen, vor lauter Leuten.
Ja.
Und dann habe ich ihr Bilder geschickt, als ich dort war.
Ja, und dann da war sie
ziemlich sauer. Weil, also ich mag es gerne, Fotos zu machen, auf denen keine Leute sind.
Ja, ja.
Und das ist an solchen Orten natürlich normalerweise ziemlich schwer.
Ja.
Und ich habe einige. Und das finde ich sehr gut.
Ja, das ist cool.
Ja. Und vor allem, man hat halt auch einfach dann seine Ruhe, wirklich sich, also das sind ja, es ist ja nicht nur der Haupttempel Angkor Wat, sondern das ist ja wirklich eine Stadt, die aus Tempeln besteht.
Ja.
Und ich glaube, wir waren da 3-4 Tage und haben halt jeden Tag ein paar andere angeguckt. Und da kannst du wirklich Zeit verbringen, weil die sind ja riesig. Und trotzdem ist aber jeder anders, weil die halt auch über ein paar Jahrhunderte entstanden sind. Und dann natürlich sich der Baustil oder die gerade wichtigste Gottheit oder so im Hinduismus ein bisschen geändert hat. Und dann natürlich auch der Tempelbau sich ein bisschen geändert hat. Und es ist einfach interessant anzusehen, die trotzdem die Unterschiede, obwohl es eigentlich schon sehr ähnlich ist.
Jetzt muss ich mal blöd fragen, wo in Kambodscha befindet sich denn das?
Relativ zentral. Also Kambodscha ist ja, hat eine relativ kurze Küstenlinie.
Ja.
Und dann zieht sich quasi der Mekongfluss das Land hoch.
Ja.
Und dann ist noch relativ nah von der Küste weg am Fluss ist erstmal Phnom Penh, was die Hauptstadt ist.
Ja.
Und wenn man den Fluss dann weiter folgt, dann ist relativ zentral im Land ist Siem Reap. Und da daneben ist quasi die Angkor-Tempelanlage.
Ja.
Und die war ja tatsächlich auch ein paar hundert Jahre mehr oder weniger verschollen. Also die Khmer sind damals dort weg. Und dann sind die Franzosen eigentlich erst wieder drüber gestolpert, als die quasi Kambodscha als Kolonie damals dann übernommen haben. Und dann haben die haben von Einheimischen halt gehört, dass da irgendwo im Wald irgendwelche riesigen Sachen rumstehen. Und dann sind die dahin und haben gesagt, Wahnsinn, was ist das denn hier?
Ja.
Und die haben das eigentlich, also die das wussten schon immer alle, dass es da ist, so ungefähr, von den Einheimischen. Aber es hat halt irgendwie keinen interessiert so richtig.
Ja.
Ja. Und, aber es ist schon interessant, weil auch diese Bewässerungsanlagen, die da gebaut haben, die sind ja riesengroß. Also da haben ja damals für damalige Verhältnisse unfassbar viele Leute gelebt, mitten im Dschungel. Und die hatten da wirklich ausgeklügelte Bewässerungssysteme und Regenwassersammelsysteme und so. Und das Ganze halt 800 nach Christus in einer riesigen Dimension.
Ja.
Und tatsächlich auf die Zeit, also schon zu der Zeit, als Angkor Wat gegründet wurde, da geht quasi das traditionelle Lied drauf zurück. Es gibt ein bestimmtes Ensembletyp, der heißt sich Mohori. Und der ist auch schon seit eben über 1000 Jahren, steht fest, welche Instrumente und auch in welcher Anzahl in diesem Orchester drin sein müssen. Und die haben eben die traditionelle kambodschanische Musik quasi.
Pleng Borang. Das ist sehr lustig, weil ich gerade schaue, auf welchem Album auf Spotify das drauf ist. Und das Ding heißt Cambodian Restaurant Music.
Oh yeah. Ja, das macht Sinn.
Schon, ne?
Genau.
Warst du da mit dem Auto unterwegs dann?
Oder nee, da waren wir, genau, also hauptsächlich mit Bussen, so ein Übernachtreisebus und sowas.
Ja.
Ist ganz interessant, weil also so asiatische Busfahrer sind ja manchmal ganz lustig, sag ich mal. Noch dazu ist bei denen so, dass der Bus halt zur Not gleichzeitig auch noch Postfahrzeug ist oder im Laderaum ein paar Roller mitgenommen werden oder was halt gerade anfällt. Dann steht einer mit einem Päckchen an der Straße, dann hält der Bus an, nimmt das Päckchen mit und lädt es irgendwo anders wieder ab. Und also es ist lustig auf jeden Fall,
cool,
mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu reisen in Asien.
Mohori Khmer Ensemble, ne? Ja, die ganze Geschichte ist aber nicht so einfach, ne? Da kommen wir jetzt auch bei dem moderneren Song wahrscheinlich drauf, weil gerade diese Khmer viel kaputt gemacht haben, ne?
Genau, also man muss natürlich unterscheiden, die ursprünglich ist ja quasi die Volksgruppe Khmer, das, worauf eben Angkor Wat und sowas zurückgeht, gegründet von Jayavarman dem Dritten, glaube ich, damals, 800 irgendwas um Christus. Und das wurde später dann leider nochmal aufgegriffen. Also das zweite Lied, das ich mitgebracht habe, ist jetzt im Vergleich zu dem Rest immer noch wenig modern, weil es quasi auf die 70er zurückgeht.
Ja.
Es gab bedingt und auch gefördert tatsächlich durch den französischen Kolonialismus. Die waren natürlich normal wirtschaftlich und so Kolonialismus immer schlecht, aber kulturell war es eigentlich gar nicht so verkehrt, weil die tatsächlich auch die Khmer und so relativ in Ruhe gelassen haben und die konnten ein bisschen machen, was sie wollen. Und dadurch hat sich zum Beispiel auch in der Musikszene, hat sich in Phnom Penh eine sehr, sehr gute Rock'n'Roll-Szene entwickelt in den 60ern und 70ern. Aus der Zeit stammt dann auch dieses Lied. Und die wurde dann leider abrupt beendet, als dann die Roten Khmer unter Pol Pot aufgekommen sind mit ihrer kommunistischen Revolution. Und die haben ja im Prinzip dann bis 79 innerhalb von 4 Jahren den größten Völkermord seit dem Zweiten Weltkrieg betrieben. Massiv. Also auch wenn man vor Ort ist, gibt es natürlich, dadurch, dass es noch nicht so lange her ist, nach wie vor Zeitzeugen auch immer noch,
Da ist
die in den Museen dann wirklich auch selber erzählen und die auch eben betroffen waren, was schon teilweise sehr bedrückend ist.
Ja.
Also es gibt auch zum Beispiel in Phnom Penh die sogenannten Killing Fields. Da haben die Leute einfach dann aus der Stadt raus und haben da halt ihre Massengräber angelegt und haben die da halt vor Ort dann erschossen. Die haben Babys ermordet, indem sie einfach gegen den Baumstamm geschlagen haben und da sind quasi so Halbausgrabungen, wo aber dann wirklich einfach, da liegen noch Zähne, Knochen, Kleiderfetzen einfach offensichtbar rum.
Ja,
und du wirst von Leuten geführt, die da dort waren.
Ja.
Und das ist schon,
heftig.
Hart.
Ja,
ja. Also selbst mit unserer Vorgeschichte, wenn man sich dann überlegt, dass das halt quasi in den Ende der 70er dort noch, und vor diesem Hintergrund dann zu sehen, wie freundlich und nett diese Leute in dem ganzen Land trotzdem sind, ist Wahnsinn.
Ja.
Das ist wirklich Wahnsinn.
Ja, das, also ich kenne auch Leute, die da schon dort waren und die genau dasselbe erzählen und eben sagen, wie toll und gastfreundlich auch die Menschen dort waren und so, also muss toll sein. Ja, wie lange warst du da dort?
Einen Monat ungefähr, glaube ich.
Monat?
Ja.
Okay. Ja. Hat das dann gereicht, um so einen Eindruck zu haben?
Ja, es ging. Also es gäbe bestimmt noch ein paar Sachen mehr, also wo man sagt, vielleicht mal noch 2, 3, 4 Wochen irgendwie mehr. Aber so für die großen, wichtigen Zentren, jetzt so um Siem Reap und um Phnom Penh, und dann waren wir noch mal ein bisschen auch trotzdem an der Küste unten, haben uns mal da ein bisschen das Tauchen angeschaut und ein paar Inseln, und es geht doch. Also kommt man gut rum, denke ich.
Das ist ja auch, also das muss man jetzt schon am Rand mal erwähnen, auch wenn wir den Namen nicht nennen, aber du warst dort mit einer Frau, die aber nicht deine Freundin ist. Ihr wart da tatsächlich als Bekannte und seid auch nach wie vor gut befreundet und so weiter. Und ihr habt diese ganze Zeit, wie lang?
1,5 Jahre ungefähr.
1,5 Jahre komplett miteinander verbracht, ja?
Ja, quasi.
Das ist echt eine irre Geschichte, ja? Und das funktioniert. Also ich habe schon gerade gemutmaßt, vielleicht hat es auch funktioniert, weil ihr keine Beziehung habt oder so. Das kann ja auch sein.
Das hat es vielleicht unter Umständen auch einfacher gemacht.
Ja,
klar. Also es war eigentlich überhaupt kein Problem. Also es war halt... man hat sich halt vorher einfach, ist es vorher geklärt worden, was Sache ist, und also es geht ja wirklich eigentlich nur um die Kultur, ums Reisen, um die Erfahrungen, um Tauchen. Es ist
schon, aber trotzdem, also so wahnsinnig viele Leute gibt's ja gar nicht, die dann sagen, ey, da fahre ich jetzt mal mit dir mit da 1,5 Jahre oder so, ne? Also
das natürlich, ja. Aber das ist im Zweifelsfall, ich meine, selbst wenn man am Anfang miteinander losfährt, wenn es jetzt nicht klappt,
kann
ja jeder seinen Weg gehen. Ne?
Ist ja
nichts verloren.
Von daher. Aber coole Geschichte. Wunderbar. Ja, und der Song, von dem du da erzählst hier, von der Rock-Szene und so weiter, der Titel, der wird erwähnt gleich am Anfang. Deswegen, also auf jeden Fall heißt,
Ich versuch's.
Ja, versuch's, komm.
Also es heißt Knam Un Dropramui.
Ja, das hört sich doch ganz gut an. Kambodschanischer Rock'n'Roll, schon geil.
Ja.
Ist doch mal schön, dass da heute wirklich fast nichts bekannt ist, sagen wir es mal so.
Ja.
Geil. Sehr, sehr cool. So, und jetzt frage ich natürlich, was ich jetzt wahrscheinlich bei jedem Land fragen werde. Bei Australien lasse ich es eher weg, weil ich glaube, da sind wir vielleicht, ist es nicht so wahnsinnig spektakulär, aber es geht natürlich auch ums Essen. Was isst man denn in Kambodscha? Oder ist dir da irgendwas in Erinnerung geblieben, von dem du sagen kannst, das ist jetzt besonders außergewöhnlich oder was Besonderes, wo ich sage, wow, das verbinde ich jetzt mit Kambodscha?
Also ich sag mal, es gibt natürlich schon Sachen, die in allen asiatischen Ländern relativ ähnlich sind,
wie
zum Beispiel, dass natürlich viel Reis verwendet wird, dass auch die, ich sag jetzt mal, sehr viel Gemüse natürlich.
Ja.
Es gibt im Gegensatz zu Thailand, zum Beispiel in Kambodscha, relativ wenig Curries oder sowas.
Okay.
Das ist alles ein bisschen mehr... Ja, mehr so klare Soßen und sowas.
Ja.
Also wirklich das Gemüse einfach nur so mit Knoblauch und Sojasauce irgendwie so ein bisschen relativ, ich sag jetzt mal relativ direkt von den Geschmäckern her einfach, relativ ja. einfach. Ja. Also wirklich mit, es ist jetzt ein Teil Basilikum drin oder es ist jetzt eher ein Knoblauch-Chili-Grundlage oder so, aber es ist immer relativ straight in die Richtung.
Ja.
So. Und in Kambodscha tatsächlich auch, was ja viele Leute Probleme in Asien, relativ leicht von der Schärfe her.
Ja.
Also gut auszuhalten in Kambodscha.
Da ist leicht.
Ja, da geht's noch ganz gut.
Ja. Okay.
Also wenn wir jetzt dann gleich nach Indonesien kommen, wenn man in Indonesien irgendwo einheimisch ist, muss man vorsichtig sein ein bisschen. Also ich esse es sehr gern und auch sehr scharf, aber es kann gefährlich werden.
Okay, alles ja. klar. Wie kommt man in Kambodscha sprachlich zurecht?
Ganz gut tatsächlich. Also für asiatische Verhältnisse hat Kambodscha einen relativ guten Englischstandard. Also wir haben es selten mal erlebt, dass man irgendwie jemanden angesprochen hat, der überhaupt nicht helfen konnte. Oder selbst wenn der jetzt mal jemand, ja, der sagt, ich kann kein Englisch, dann wusste der aber sofort, ich habe hier 10 Meter weiter jemanden
ja.
Und hat dir jemanden geholt und dann war wieder alles okay.
Und ja. das machen die dort auch.
Ne? Ja, sofort, ja, ja. sofort. Also das ja. ist wirklich, die geben dir dann zu verstehen, wart kurz und, ja, ja. und holen jemanden oder rufen ja. kurz jemanden an oder ja, irgendwie ja. zur Not auch wirklich jemanden anrufen und geben dir das Telefon. So, der erklärt dir es dann so ungefähr.
Ja, ja.
Also super hilfsbereit, super ja. hilfsbereit.
Okay, ja, ja. sehr schön. Ja, da kannst du vielleicht was lernen. Ne? Sehr schön. Kambodscha. Jetzt war das jetzt tatsächlich die Länder, die du mir jetzt da präsentierst oder uns allen, den Hörern auch präsentierst, ist das so der Ablauf der Route auch?
Nee, wir springen jetzt tatsächlich in der Route ein bisschen hin und her.
Okay.
Ja, also der Routenablauf war Thailand,
ja.
Kambodscha. Und dann waren wir ganz kurz in Singapur, aber ja. das ist jetzt nicht so viel Einzigartiges dabei.
Ja.
Dann Australien, mhm. von dort ein Abstecher nach Indonesien, nochmal zurück nach Australien, nach Neuseeland und dann über die Philippinen und Thailand nach Hause.
Okay.
Ja, aber wir springen jetzt ein bisschen.
Ja, runter. Ja, das macht gar nichts. Okay. Ja, deswegen gehen wir jetzt von Kambodscha nach Indonesien.
Mhm.
Und da dann erstmal nach Bali.
Mhm.
Und Bali ist ja also ein Traumziel, oder? Also zu Recht.
Bali ist sehr schön auf jeden Fall.
Ja. Ja,
also es gibt, es ist das gleiche Problem wie mit eigentlich allen asiatischen Ferienzielen. Wenn man von den haupttouristischen Orten ein bisschen weggeht und aber sich noch in Städten befindet, dann gibt es zum Beispiel ein sehr großes Müllproblem.
Okay.
Ja, also wenn da irgendwo ein leeres Grundstück ist, dann schmeißt da jeder einfach seinen Müll hin. So.
Ja.
Da muss man drauf gefasst sein, dass wenn man einfach von den ausgetretenen Pfaden ein bisschen weggeht, dass da der Umgang mit der Umwelt auch tatsächlich noch ein bisschen anders ist als bei uns.
Ja.
Es wird besser. Also ja. vor allem in letzter Zeit jetzt gerade in den Strandgebieten und so, auch übers Tauchen und so, kommen viele jetzt einfach, die dann sagen, Leute, wenn ihr die Touristen wollt, könnt ihr nicht einen Strand voller Müll haben.
Ja, ja,
ihr müsst euer Zeug irgendwie, das ja, geht
ja.
so nicht.
Ja, ja. Ja.
Und es wird, also ich habe es allein in den Jahren, ich war auf Bali zweimal, jetzt mit 3 Jahren Unterschied und ich habe da schon festgestellt, dass sich was getan hat in den paar Jahren. Aber es ist noch zu tun auf jeden Fall. Aber insgesamt ist Bali super schön. Bali ist auch, Indonesien insgesamt ist ja eigentlich muslimisch.
Ja.
Und Bali war früher quasi ein eigenes Königreich, das dann eingebaut worden ist. Ist hauptsächlich, also die haben so eine Mischreligion aus Hindu mit leichten Einschlägen von Buddhismus und anderem. Und auf Bali gibt's aber wirklich alles. Also da sind Hindus, da sind Christen, da sind Muslime und da funktioniert's aber auch wirklich. Also die Leute sind super gut und auch dort eigentlich immer nett und hilfsbereit, vor allem wenn man aus den großen Städten rausgeht. Beim zweiten Lied komme ich darauf zurück. Also was in Bali sehr zu empfehlen ist, man kann sich quasi ein Taxi nehmen mit einem Fahrer. Wenn man 2-3 Leute hat, rentiert sich das. Kostet vielleicht dann 70 Euro am ganzen Tag. Und dann fährt der einen quasi den ganzen Tag auf der Insel rum, wo man hin will.
Ja.
Und wenn ich dem natürlich sage, ich interessiere mich jetzt für Kultur, dann sagt er, okay, wir haben da den und den und den Tempel.
Ja.
Oder wenn ich sage, ich will schöne Instagram-Fotos machen. Inzwischen, da gibt es ganze so Instagram-Fototour, wo es dann wirklich nur von Fotospot zu Fotospot geht. Oder, Das ist das Wichtigste heutzutage.
Ja.
Aber die kennen sich halt dann aus.
Ja.
Und wenn man den sagt, ich will einfach mal so ein bisschen authentisch, dann der nimmt dich halt auch mal irgendwo einfach zu Leuten mit nach Hause, um das Haus anzugucken oder so. Ja. Und die sind da super motiviert und super freundlich auch und gehen auch einfach auf das ein, was man eigentlich sehen will. Und das ist halt super.
Ja. Wie groß ist Bali so circa?
Also ich würde jetzt mal, also es ist gar nicht so groß. Aber die Verkehrssituation ist natürlich, die Straßen sind jetzt nicht riesig und mit den ganzen Rollern und so ist man mit 30 km/h Durchschnittsgeschwindigkeit teilweise froh, sage ich mal. Ja, also ich sag mal, man braucht von Süd nach Nord mit dem Auto vielleicht so 4 Stunden.
Okay.
5 vielleicht, je nachdem, wie man fährt. Ost nach Westen ein bisschen länger, weil das ein bisschen gestreckter ist und vor allem, weil nach Westen hin wird es auch dünner besiedelt mit ein bisschen weniger Straßen und so weiter.
Ja.
Aber insgesamt kommt man ganz gut rum.
Und ihr seid ganz rumgekommen.
Wir waren hauptsächlich im östlichen Teil unterwegs. Also wir haben da noch Besuch bekommen von 2 Leuten aus Deutschland, mit denen wir dann, lass mich überlegen, einer war 2 Wochen da, der andere war 3 Wochen da. Und ja, das schafft man schon viel. Also wir haben auch eine Woche eigentlich dann mehr oder weniger so dabei gehabt, wo wir gesagt haben, machen wir nichts, machen wir bloß, weil die ja auch ein bisschen Urlaub machen wollten und so natürlich. Ja. Aber da kommt man auch in 2 Wochen ganz gut rum.
Okay. Ja. Geil. Sehr schön. Und Strände wunderbar und so.
Ja, gibt's auf jeden Fall sehr gute. Ja, ja. Gibt's sehr gute.
Kann Aber auch. Du hast ja schon erzählt, du bist auch Taucher, ne? Ja. Also richtig. Und du hast es sogar dann auf einem Teil des Trips auch noch professionell genutzt.
Genau.
Und
also
hast
ich habe
auch Geld damit verdient.
Genau. Also ich habe quasi auch eine Lizenz als Tauchführer.
Ja.
Und kann quasi Tauchgänge leiten und kann auch für eine Tauchbasis arbeiten und dann eben Leute zum Tauchen mitnehmen, die selber einen Tauchschein haben. Genau.
Das Schöne ist ja, und das ist, glaube ich, das, was es besonders außergewöhnlich macht, jetzt wenn man bei uns sagt, jemand hat eine Qualifikation für irgendwas, dann muss er erstmal Bewerbungsschreiben machen, muss Jobinterviews führen und so weiter, und dann wird er vielleicht genommen und dann ist er Probezeit und so weiter. Es wird ja auf Bali nicht so, nein, es war nicht auf Bali, aber wo?
Ja, also genau. Also ich sage jetzt mal so, beim Tauchen ist es tatsächlich noch so, dadurch, dass es halt internationale Vereinigungen gibt, vor allem wegen den Versicherungen halt. Ja. Wenn du da den Schein nicht hast, dann wird es ein bisschen schwierig. Zumindest wenn du wirklich für eine Tauchbasis. Also ich meine, wenn du jetzt privat sagst mit Leuten, ich gehe mit euch tauchen oder so, ja. Aber insgesamt ist es dort schon einfacher. Sure. Das gilt aber auch für Australien zum Beispiel. Ja. Also in Australien war es auch schon so, wenn man irgendwo hinkommt und bewirbt sich für einen Job, dann ist es halt so ein, kannst du das und das machen? Ja, ja. Zeig mal und dann passt das. Nicht hast du dann Papier dafür. Ja, ja. Das interessiert keinen.
Also was ich ganz schlimm finde in Deutschland, wozu wir neigen, ist das Scheißwort und der Kackbegriff, du bist überqualifiziert.
Ja.
Ich sage, was soll denn das?
Ja, das ist ein Schmarrn.
Wenn jemand es machen will, warum soll er es nicht machen?
Genau.
Also das habe ich noch nie verstanden, sowas. Das geht mir nicht ein.
Ja.
Und das glaube ich, aber das kenne ich sogar auch in England oder so, ist es so, da gibt es nicht überqualifiziert, sondern der möchte es machen, dann lass mal LKW fahren.
Richtig. Und genauso, andersrum, hat. Ich würde hier niemals, würde mich hier jemand an eine haushohe Erntemaschine ranlassen, weil ich habe keinen Zettel, der sagt, ich darf daran arbeiten, weil ich habe das auf dem Papier nicht gelernt. Also,
du bist dann unterqualifiziert.
Ja, ne? Aber ich kann es halt machen, ist ja kein Problem. Genau.
Okay.
Aber die Herangehensweise ist schon anders, auf jeden Fall. Okay.
Deswegen hören wir doch mal was an aus Indonesien, Bali, Sangkala.
Genau.
Gamelan Degung.
Genau, also das ist, man merkt schon, dass die Instrumentengruppen zu dem Kambodschanischen jetzt nicht besonders unterschiedlich sind.
Ja.
Es ist trotzdem ein anderer, es ist ein bisschen ein anderer Stil von der Art und Weise her, weil es natürlich trotzdem ein paar hundert Kilometer weiter weg ist und wieder ein paar Inseln dazwischen und so. Aber es geht auf die gleichen Grundprinzipien, weil es ja beide auch, also ursprünglich auf die hinduistische Religion, auf die Tempelmusik zurückgeht. Das ist tatsächlich jetzt auch ein eher religiös, musikalisch noch unterwegs, der Track, der in Kambodscha vorher, das war tatsächlich die haben da eine Trennung. Also das Mohori ist ein rein säkuläres Orchester, das nur weltlich auftritt. Und dann gibt es noch ein Arak, das ist quasi dann die religiöse Variante davon.
Okay. Ja. Und hört man sowas dort auch wirklich? Oder?
Doch. Ja. Also allein schon dadurch, dass wirklich relativ regelmäßig und viel Tempelfestchen und Prozessionen und sowas stattfinden, ist es eigentlich allgegenwärtig.
Okay.
Ja.
Sehr schön. So, das war jetzt Bali und also Indonesien das, glaube ich, weiß man schon, besteht aus wahnsinnig vielen Inseln. Und ja, dann hast du auch gesagt, dass der größte Teil ist muslimisch und so. Auf wie viele Inseln wart ihr?
Also ich war jetzt insgesamt, ich war auf Bali, ich war auf den Gili-Inseln. Das sind die, also die sind wirklich winzig klein. Also da kann man quasi von rechts nach links und von oben nach unten in 20 Minuten laufen. Ja. Da gibt's auch keine Autos, also da gibt's nur Fahrräder und zwei, drei Pferdekutschen fürs Gepäck zum Transportieren. Ja,
wie viele Leute leben da auf so einer kleinen Insel?
Also leben direkt vielleicht 200 oder so.
Ah, okay.
Und ansonsten sind es halt wirklich nur kleine Lokale und Hotels und Tauchbasen. Ja,
ja,
also
okay,
da ist sehr, sehr flach außenrum.
Ja.
Und da kann man super tauchen. Da gibt es Schildkröten. Da kannst du gehst zum Schnorcheln raus und triffst eigentlich hundertprozentig eine Schildkröte, mehr oder weniger. Super. Ja. Immer warmes Wasser, fast nie Wind. Keine Wellen. Also zum Tauchen und zum Schnorcheln ideal. Dann waren wir noch in Flores. Also das ist quasi, von da aus geht es in Komodo-Nationalpark,
ja,
zu den Komodo-Varanen. Und auch der Komodo-Nationalpark, gerade für Taucher sehr bekannt, für mich mit die beste Stelle, an der ich bis jetzt tauchen war.
Okay.
Weil da gibt es einfach alles in einem. Da gibt es Hartkorallen, da gibt es Weichkorallen, da gibt es riesengroße Rochen, da gibt es Haie, da gibt es Schildkröten. Also da ist alles einfach. Das ist wirklich super. Vom kleinsten Schneckchen bis zum 8 Meter breiten Manta-Rochen ist da halt alles dabei.
Alter,
ja, und das ist dann schon eindrucksvoll einfach.
Ja. Wow, sehr schön. Okay, und jetzt kommen wir ja musikalisch auch noch. Das ist ja ganz cool, weil du bist da auf einen deutschen Menschen angesprochen worden. Ne?
Genau, also wir sind eben mit so einem Fahrer unterwegs gewesen, der dann irgendwie festgestellt hat, dass wir Deutsche sind. Und ich war früher viel auf Reggae-Festivals unterwegs und der hat mich gefragt, ob ich Uwe K. kenne. Und dann sage ich, ja klar, natürlich, deutscher Reggae-Musiker auf jeden Fall. So, wieso, warum kennst du den denn? Und dann sagte ich, ja, er gibt's hier, der hat 2, 3 Lieder mit einem indonesischen Musiker zusammen und der ist super beliebt auf Bali. Und dann sage ich, ja, keine Ahnung, also ich hatte die Lieder tatsächlich noch nie gehört. Und dann hat er gleich im Auto gleich angemacht und dann habe ich gesagt, ja, okay, das ist nicht schlecht. Und das ist, also das Lied, das wir gleich hören, ist im Prinzip, Uwe K. ist ein sehr großer Fan von Indonesien und Südostasien und singt quasi drüber, über eine Reise von ihm dorthin. Und dann ist eben, das Lied geht dann in Indonesisch über, mit dem zweiten Musiker zusammen quasi.
Genau, der Song heißt Aku Cinta und es ist von Uwe K. und Ras Muhammad, oder?
Ja, genau.
Sehr geil. Und da passt der Spruch, so klein ist die Welt, ne?
Ja, ja, ja. Also das kam echt unerwartet. Also vor allem, ich sag mal, also selbst bei Leuten, die in Deutschland Reggae hören, ist Uwe K. jetzt nicht mit der bekannteste Künstler. Deswegen hat mich das ein bisschen überrascht tatsächlich.
Ja, okay. Nach Südostasien, die mehr zu bieten hat, als nur Nasigoreng, klimatisierte Luft, an meinem Fensterplatz, lese die Wolken, den Spiegel, den Kaffeesatz, ich sehe am Horizont einen Erfahrungsschatz, Salander Mai an die Menschen dieses Inselstaats, yeah. 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 Kurz nach 4, der Muezzin ruft zum Gebet. Kann nicht schlafen, bin immer noch aufgedreht. Zieh durchs Revier, die Stadt wirkt leergefegt. Der Schein trügt, nur der Smog hat sich gelegt. Ich spüre Gänsehaut, die ersten Sonnenstrahlen. Seh die Skyline, ihr Bild in den Himmel malen. Zwischen Palmen, Straßen, Quadern. Stocken Massen in staubigen Adern. Aku Cinta, Indonesia, terima kasih atas segalanya. Aku Cinta, Indonesia, terbaik untuk kalian semua.
Sehr geil.
Mhm.
Und der Ras Muhammad kommt dann noch?
Genau, also der ist an dem Refrain, der ist quasi zu zweit. Also ein bisschen, und der kriegt aber am Ende jetzt nochmal einen komplett eigenen Block dann, der auch rein indonesisch ist.
Müssen wir noch reinhören, das hilft nichts. Ja. Dann red doch da nochmal übers Essen. Ist da nochmal was Besonderes?
Ein bisschen mehr Currys wieder, aber halt ganz andere Geschmacksrichtung als Thailand. Also die sind wirklich knackig. Ja. Und wie gesagt, also die machen sehr, sehr viel scharf. Ja, Was noch sehr speziell ist, ist die Kaffeekultur in Indonesien. Also da wächst sehr viel Kaffee.
Ah, okay.
Und da kommt ja zum Beispiel auch dieser sehr bekannte, das habe ich tatsächlich vergessen, wie er heißt, da gibt es diese Musang-Katzen und die essen Kaffeebohnen. Und die kacken die quasi wieder aus. Und die Bohne selber ist quasi, dadurch, dass sie die Schutzkapsel hat, kommt die nicht in Kontakt mit irgendwas.
Ja, ja.
Aber es kommen ein paar Verdauungsenzyme durch und das verändert den Geschmack der Kaffeebohne.
Ja.
Und das ist quasi mit der teuerste Kaffee, den man kaufen kann.
Okay, weil er von der Katze ausgekackt wurde.
Richtig.
Da ist er jetzt, da ist er.
Kesuksesan angan dan impian semoga selalu diberi kemudahan hei kawanku oh saudaraku ku ingin ucapku tentang apa kabar cerita tak usai.
Hast du mal probiert den gekackten Kaffee?
Durchaus, ja.
Und?
Ja, ja.
Besonders gut.
Also er ist schon sehr, ich sag jetzt mal, sehr gleichmäßig im Geschmack. Ja, also
okay.
der hat diese Säure oder so jetzt zum Beispiel nicht. Also das ist eigentlich ein relativ starker Kaffee, aber der ist nicht sauer, sondern der ist wirklich richtig vollmundig mild.
Ja, genau. Das ist ja das, was man, glaube ich, oder was viele Kaffeeliebhaber besonders mögen, wenn eben die Säure relativ gering ist, trotzdem die Stärke da ist und so. Ne?
Und tatsächlich ist das durch Zufall entstanden. Da sind die Holländer dran schuld. Weil als die Holländer damals quasi dann in Bali waren, haben die halt sämtlichen Kaffee, der produziert worden ist, nach Europa geschickt. Und die Einheimischen haben eigentlich selber gern Kaffee getrunken, aber hatten keinen mehr. Und die haben dann angefangen, diesen Kaffee im Wald quasi zu sammeln. Und irgendwann hat ein Holländer das mal in die Finger gekriegt und hat festgestellt, dass der ja super ist. Und dann war es plötzlich nicht mehr den Rest, den die Einheimischen essen, sondern dann wurde das quasi zu einem Top-Produkt vermarktet.
Ja, klar. Naja, gut, so läuft's halt dann. Ne?
Ja,
ist klar. Gut, das war Indonesien. Jetzt gehen wir auf die Philippinen.
Ja, also genau, Philippinen. Ich habe jetzt von den Philippinen keinen so richtig klassischen Track mitgebracht, sondern das ist so eine Mischung. Also das ist quasi ein moderner Remix von klassischer philippinischer Glockenmusik.
Ja.
Die Philippinen.
Ich lasse schon mal anlaufen.
Genau, ja. Also die Philippinen sind allgemein musikalisch ziemlich interessant. Im Prinzip diese Klangschalen Glockenmusik ist eigentlich das Einzige, was die Philippinen so als traditionelle Musik hatten. Und wenn man jetzt auf den Philippinen ist, hört man relativ viel spanische Musik, weil die Spanier ja lang dort waren. Und gerade im Modernen jetzt aber auch sehr, sehr viel Hip-Hop zum Beispiel, weil am Ende eben die Amerikaner dann nochmal als Kolonialmacht dort waren. Wenn man die Top 100 Liste der philippinischen Charts sich anschaut, ist ungefähr 50 Mal Taylor Swift drin. Also ist, kann man jetzt mögen oder nicht, aber ich finde, es gibt auch gerade im Hip-Hop-Bereich echt ziemlich guten philippinischen Rap, was wir im zweiten Track auch noch merken. Aber das ist jetzt quasi so ein moderner Remix von eigentlich einer richtig alten Musik und ich finde, es funktioniert trotzdem super.
Also ich finde es ja Weltklasse, weil das Album von Bass Relief heißt Folk You. Das finde ich schon mal, also super. Das klingt aber echt geil.
Ja, ich finde, es passt super mit diesem Beat, passt eigentlich
super zusammen.
Ja, das ist richtig gut gemacht, ja.
Wie immer, Leute, gibt es eine Spotify-Liste, die ihr euch dann anhören könnt. Funktioniert echt, ne? Das ist der Hammer. Geil. Ja, also das ist so ein Highlight heute hier. Das ist richtig cool. Ja. So, der zweite Song, aber auch den mag ich sehr, sehr gern. Der war ja richtig in den Charts. Also weltweit, glaube ich. Ne? Also hier Kill Bill.
Der war, glaube ich, tatsächlich mal unterwegs, ja. Aber ich glaube, es wissen nur sehr, sehr, sehr wenige Leute, dass der eigentlich aus den Philippinen kommt, quasi. Also
ja, ich habe es nicht gewusst.
Ja,
also ich habe den Song gekannt, ja. Aber ich habe es nicht gewusst. Wo ist da die Verbindung zu den Philippinen? Da kommt der Song her,
oder? Ja, die Dame ist tatsächlich
Doja von Cat, den oder was?
So heißt die,
ja. Die ist von den Philippinen. Das ist, ja, genau. Das Ding läuft jetzt die ganze Zeit schon, weil man schaut ja immer hier Charts und hier Global und so. Ist
genau,
und
der lief eben gerade, als wir dort waren, lief der dort auch im Musikfernsehen rauf und runter. Also ich habe den, glaube ich, in einer Stunde dreimal. Also so wie uns damals bei Viva, als man noch selber abstimmen konnte, so ungefähr.
Ja.
Und drei verschiedene Sendungen und der lief einfach dreimal. Ja. Ja. Und das Video dazu ist eigentlich auch gar nicht so verkehrt, tatsächlich. Ja, ja. Not a really good occasion to be barging in. I couldn't help but watch you kiss her by the kitchen sink. I swung the door open, tippy-toed farther in. I wasn't crying, I was staring and forgot to blink. She saw me standing by the TV and she wouldn't stop screaming. So I tried to be discreet and told her, calm your tits. She grabbed the kitchen knife, so I put out the blick and got it all the time. Thank God I did for this, cause she was seeing bread and all I saw was you. It happened in the flash when she charged at me, y'all crisscrossed. Saw her fall to the floor, then you paused and in horror that shot wasn't for her. Am I? Was it? I might kill my ex. Not the best idea. His new girlfriend's next. How I can hear. I might kill my ex. I still love him though. Rather be in jail than alone. I get the sense that it's not. Es gibt ja, das finde ich immer wieder faszinierend. Ich meine, das gibt's im Rock sowieso jetzt schon seit 70 Jahren oder so, aber auch im Hip-Hop, es gibt Songs, wo das einfach mit diesem schönen, melodiösen Refrain und dem Rap-Teil perfekt ineinander übergeht. Mhm. Und das ist so ein Beispiel, finde ich.
Ja, ja, auf jeden Fall.
Also
ja,
es gibt 100.000 Lieder, die was Ähnliches haben,
ja,
aber da klappt es irgendwie.
Genau, es hat beides genau den gleichen Flow auch
genau
einfach.
Genau den gleichen Flow und das funktioniert perfekt.
Ja.
Deswegen finde ich das klasse. Sehr schön, aber nicht nur musikalisch, sondern erzähl mal von den Philippinen, was ist da so besonders? Warum?
Also wie gesagt, auf den Philippinen ist es echt ein bisschen komisch, wenn man da so hinkommt, weil man ist ja eigentlich mitten in Südostasien und die Leute sprechen fast alle Englisch, einfach durch die von den Amerikanern viel aufgebauten Schulen. Es sprechen sehr viele Leute immer noch Spanisch, durch die spanische Kolonialisierung vorher. Es ist sowohl in der Musik, wie gesagt, viel spanische Musik, die man einfach hört. Es ist auf der Straße, wenn man rumläuft, das sind sehr viele amerikanische Einflüsse mit Fast Food und so weiter. Selbst zum Essen, also es gab zum Beispiel, ich habe zum Frühstück bekommen, ein Chorizo-Omelette mit Knoblauchreis, zum Beispiel.
Ja, okay. Ja,
und das ist halt so ein, wo, ja, okay, also es ist, ich fand super,
ja.
Also auch zum Frühstück fand ich tipptopp, aber es ist halt, du bist in Südostasien und du kriegst ein Omelette mit Chorizo.
Ja.
Und es ist so ein, ja, okay,
ja,
alles klar. Das
ist dann die Mixtur, aber, ja.
Genau, und da kommt halt wirklich alles irgendwie zusammen und mixt sich zu so einer ganz eigenen Kultur dann.
Ja.
Ja. Und das ist aber trotzdem, also es ist halt ganz anders als jetzt im Rest von Asien.
Von Asien.
Ja.
Okay. Ja. Und da warst du da tauchen und so?
Genau, also tatsächlich auf die Philippinen, der hauptsächliche Grund dahin zu fahren, war eigentlich nur wegen einer ganz bestimmten Haiart.
Ah, okay.
in Deutsch heißen die Fuchshai. In Englisch macht es mehr Sinn, die heißen Thresher Shark.
Ja.
Die haben so eine sehr, sehr lange Schwanzflosse.
Ja.
Und die nutzen die quasi wie eine Peitsche.
Ja.
Also die gehen zu einem Fischschwarm und schlagen dann mit der Schwanzflosse rein und durch die Kraft und die Verwirbelung werden die Fische entweder direkt K.O., wenn sie treffen, oder die werden einfach quasi verwirrt und dann können sie die einfach essen.
Ja.
Und es gibt einen einzigen bekannten Ort auf der Welt, wo quasi diese Haie eine Putzerstation haben und man die eigentlich regelmäßig fast jeden Tag sehen kann. Und das ist in Malapascua Island, nördlich von Cebu auf den Philippinen, und eigentlich sind wir nur deswegen dahin. Weil es war so ein Jahr, Philippinen stand auf dem Plan und dann ursprünglich gesagt, ja, Palau und so weiter. Und dann habe ich ganz zufällig das von diesen Haien gelesen und habe ich gesagt, nee, dahin.
Und dann hast du gesehen?
Dahin. Ja, haben wir gesehen, ja. Ja. War super. Ja. Waren einige unterwegs.
Sind es große?
Also inklusive Schwanzflosse, würde ich vielleicht so 5-6 Meter lang, so vielleicht. Ja. Aber es ist, ja, die sind schon cool.
Und wie nah ist man da dran?
8, 10, 12 Meter vielleicht.
Okay. Aber die hast kein Problem,
oder? Nee, die interessieren sich gar nicht. Nee. Also tatsächlich mit Haien ist ja so, das einzige Problem, was immer wieder ist, sind ja Surfer und Schwimmer eigentlich. Also eigentlich fast alle Haiattacken sind Surfer und Schwimmer.
Ja.
Und zwar, weil die küstennah sind und die Haie die Leute quasi mit Robben verwechseln.
Ja.
Und in dem Moment, wo du als Taucher bist du quasi am Boden und du bist unter dem Hai.
Ja, ja.
Und damit und interessierst du ihn schon gar nicht mehr.
Ja, okay.
Ja. Weil die Haie, die da unten rumschwimmen, die fressen halt Fische und haben einen Mund, der überhaupt nicht groß genug ist, um dir überhaupt was zu tun, so ungefähr.
Ja, genau. Ja.
Und die Großen, die sind dann eher im offenen Wasser irgendwo oben und die fressen dann nur die, weil die denken, oh, da ist eine Robbe.
Da ist eine Robbe.
Aber die Robbe, die da unten am Boden, da ist keine Robbe.
Also, ja, okay. Ja, alles klar. Also dann immer drunter. Aber du musst ja auch mal rauf, ne?
Ja, du musst irgendwann hoch. Ist klar. Ja. Aber also, ja, sehr selten das, was mit Tauchern passiert, tatsächlich.
Ja, das ist sowieso, ich glaube,
Die Angst vor Haien ist sowieso vollkommen unbegründet. Also ja. Ich habe noch keinen gesehen in meinem Leben. Und
ich habe viele gesehen, aber ja. Mit Absicht. Und ja. Ich finde es super. Ja. Ja. Und wenn man sich überlegt, dass halt selbst, also die Zahlen, wie viele Leute tatsächlich mal sterben durch Haie, wenn man das in Relation setzt, wie viele 10.000 Haie pro Jahr wir quasi töten für nichts, für Flossen abschneiden und dann haue ich den Hai wieder rein und sowas. Es steht halt das in keiner Relation. Null.
Das ist schon klar.
Ja.
Vollkommen klar. Gut. So. Jetzt gehen wir nach Thailand. Und jetzt, das kann ich dir sagen, und du auch nicht, ne? Den Titel des nächsten Songs können wir nicht ansagen.
Schwierig.
Nicht, weil das ist wunderbar. Der Schriftzug ist ja schon irre.
Ja, ja. Also wenn ich wüsste, wie es gesprochen werden würde, würde ich es vielleicht versuchen, aber leider müssten wir es ablesen und das ist mit den Schriftzeichen leider nicht möglich.
Ja. Aber wir wissen, wie die Band heißt, nämlich Rap Against Dictatorship. Und
das ist also,
ja was Wichtiges dort.
Ne? Richtig, also das Interessante an dem Lied ist, es ist ein thailändisches Lied, das man quasi in Thailand eigentlich gar nicht hören kann, weil es monarchiekritisch ist.
Ja.
Und die Strafen auf Sachen gegen den König sagen in Thailand sind relativ hoch. Also da kann man auch für einen Satz mal kurz für 3 Tage im Knast landen oder halt mal ein paar tausend Euro zahlen. Und es gibt aber gerade momentan bei jungen Thais eine größer werdende Demokratiebewegung, die einfach gegen die Monarchie ist.
Ja.
Und zum Beispiel Rap Against Dictatorship ist da ganz vorn dabei. Und effektiv laden die ihre Sachen dann halt in den USA, in Kambodscha, in sonst wo hoch. Und die Leute müssen es einfach über VPN hören, weil es in Thailand nicht abrufbar ist.
Ja.
Und das machen aber viele.
Aber dass es diese Bewegung gibt, das haben wir auch, das hat man in Deutschland sogar schon mitbekommen, ne?
Dass es
so Gegenbewegung
gibt. Genau. Also jetzt gerade momentan stehen ja Wahlen an.
Ja.
Und es sieht momentan tatsächlich auch ziemlich, also die Frage ist natürlich dann, ob das wieder anerkannt und durchgeführt wird, weil also Korruption in Thailand ist ja auch nochmal auf einem ganz anderen Level. Aber es sind sehr viele Leute momentan eigentlich dafür, einen Systemwechsel anzustreben. Ja. Und gut, was draus wird, wird man sehen, aber.
Ja. Okay. Rap Against Dictatorship. Wie lange warst du in Thailand oder ihr?
In Thailand ziemlich lang. Gleich am Anfang 3 Monate, weil ich da meine Zertifizierung fürs Tauchführen und so gleich fertig gemacht hatte. Und dann jetzt auf dem Rückweg nochmal 1 Monat, weil dann meine Bekannte, mit der ich unterwegs war, das auch noch machen wollte auf dem Rückweg. Die hatte aber dann, weil wir eben schon lange unterwegs waren, ziemlich viele Tauchgänge gesammelt und konnte das dann im Schnelldurchlauf machen. Und ich habe in dem Monat dann halt einfach dort auch ein bisschen was gearbeitet mit Tauchen
nebenbei. Genau, du konntest da ein bisschen
was. Also ich habe eigentlich gedacht, ich mache Urlaub, aber das sah der Chef von der Tauchbasis anders, weil die hat ein bisschen Personalmangel und dann hat er mich halt jeden Tag irgendwo hingeschickt. Ja. Aber ich meine, umsonst tauchen und dafür auch noch Geld kriegen, fand ich jetzt okay.
Also
war jetzt kein Problem.
Ja.
Und also da waren wir insgesamt 4 Monate ungefähr. Ja.
Okay. Ja, und ich glaube, das ist mittlerweile schon so, dass wenn was systemkritisch ist, ist es mittlerweile eher Hip-Hop als Rock.
Ja,
das, glaube ich, hat sich
verschoben.
Das hat sich verschoben.
Ja,
auf jeden Fall. Das muss man einfach sagen. Ja? Also klar. Ich liebe Rock, da gibt's gar nichts, aber er ist nicht mehr jugendkulturell, glaube ich.
Ja, also es gibt's schon noch, aber ich würde sagen, so im Großen und Ganzen hat sich da ein bisschen verschoben einfach.
Ja. Ja. Und das sieht man natürlich auch vor allem an solchen Ländern dann.
Mhm.
Ne? Das ist und da wird's ja, da spielt's ja offensichtlich eine Riesenrolle.
Ja,
ne? Das ist klar. Okay, genau. Der nächste Song allerdings ist gar nicht kritisch, glaube ich, sondern eher
nee, also der Song nicht.
Riesen. Ja. Wie lange ist der schon
in Charts? Also der war über 10 Jahre in den Charts tatsächlich in Thailand. Es gibt jetzt inzwischen auch nochmal einen Remix davon, der auch wieder schon seit langer Zeit in den Charts ist. Vielleicht haben sie gedacht, die müssen es einfach nochmal ein bisschen anders machen. Also den hat jemand anders dann nochmal neu gemixt. Aber das ist im Prinzip eine thailändische Reggae-Band. Ja. Was jetzt gar nicht so häufig ist, aber die sind ziemlich gut. Und wie gesagt, also der Song, wenn man irgendwo abends unterwegs ist, den hört man eigentlich fast jeden Abend irgendwo mal aus einer Bar raus, in irgendeiner Abwandlung. Also da gibt's dann wirklich auch Hip-Hop-Abwandlungen oder keine Ahnung, alles Mögliche. Aber den Text kann ungefähr jeder dort.
Dodo-dum, oder?
Ja, quasi.
So ähnlich.
International Dodo-do.
Dodo-do. Job to do. Dodo-dum. Super. Do 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 ta tam tam mai thung tam kap chan dai.
Ist aber cool, ja, doch. Also insgesamt, es gibt tatsächlich erstaunlich viel asiatischen Reggae eigentlich, aber da kriegt man hier gar nicht so viel mit davon. Ja, aber es gibt's tatsächlich.
Glaube ich sofort.
Ja. Ja. Und das meiste ist gar nicht verkehrt.
Ja, wunderbar. Du Tötam. Das ist jetzt Thailand gewesen und jetzt sind wir tatsächlich schon am Ende der Reise. Jetzt geht es nämlich noch nach Neuseeland.
Genau.
Neuseeland jetzt ist ja sowas wie hier Traumziel von ungefähr jedem auf der Welt irgendwie. Und du warst schon dort.
Und exakt am anderen Ende der Welt.
Ja, genau.
Für den Abschluss springen wir nochmal genau auf die andere Seite.
Genau. Wie lange war der da?
Gute Frage tatsächlich. Ja, 3 Wochen, Monat?
Ja, okay. Ja. Also dann doch relativ kurz.
Das war relativ kurz, ja, weil das eben dann schon auch langsam Richtung Rückreise ging. Wir hatten dann so einen halbfesten Termin, wo wir mal da sein wollten, wegen so Geburtstagen und sowas. Und dann haben wir genau, und also noch dazu hatten wir tatsächlich in Neuseeland ein bisschen Pech mit dem Wetter auch. Also das war ja hier auch in den Nachrichten, glaube ich, mit den Überschwemmungen in Auckland und so, wo dann wirklich Land unter war. Wir sind an dem Abend, als es losging, noch durch Auckland durchgefahren Richtung Süden und hinter uns war dann alles überschwemmt. Also da sind wir gerade noch davon weggekommen. Und ja, es war für die Jahreszeit da echt erstaunlich kühl und regnerisch. Und dann haben wir gesagt, gut, dann machen wir doch weiter auf die Philippinen, wieder in die Wärme.
Okay. Ja.
Weil, ja, das ist auch der Hauptgrund, warum ich immer unterwegs bin, tatsächlich, dass ich nicht so der Freund von der Kälte bin.
Ja.
Aber genau.
Kann und dann, ich nachvollziehen.
Dann waren wir eben da nochmal in Neuseeland. Und Neuseeland natürlich auch mit der Maori-Kultur.
Ja.
Sehr, sehr interessant. Ja. Da kommen wir quasi jetzt nochmal auch wieder, auch von der Musik her nochmal ein bisschen an Anfang zurück. Ähnlich wie bei den Aborigines gibt es tatsächlich auch in der Maori-Kultur Lieder, die eben Geschichten beinhalten und die erzieherisch tätig sein sollen und so.
Ja.
Und auch die Maori haben relativ wenig mit Instrumenten am Hut. Also die haben so ein bisschen so Knochenflöten und sowas und auch ein bisschen Percussion. Aber das meiste funktioniert eigentlich nur über Stimme. Ja, also über mehrstimmige Gesänge, über auch im Hakka dann, diese Hakka-Tänze, die ja als Kriegstanz und als Einschüchterungstanz, die werden ja rein stimmlich dann mit Geräuschen und so untermalt.
Ja.
Also das ist eine sehr instrumentfreie Art und Weise von Musik.
Aber also das Tolle ist ja immer, und jetzt weiß man ja auch, dass es dort funktioniert mit der Ursprungskultur und der Kultur, die danach kam oder so, die koexistieren gut,
sagen wir. Genau, so. Also die arbeiten da wirklich auch sehr, sehr stark dran. Die haben auch staatlich geförderte große Projekte mit Kulturzentren, um das am Laufen zu halten.
Ja.
Die haben zum Beispiel sämtliche Stadtnamen und Dorfnamen sind alles doppelt beschriftet, auch in den originalen Maori-Namen, was teilweise jetzt schwierig ist, weil, also jetzt nicht nur wegen der Aussprache, aber es ist zum Beispiel der längste Ortsname der Welt, ist in Neuseeland.
Ich dachte, der ist in Wales.
Nee, der ist, glaube ich, tatsächlich sogar noch.
Also
das ist unfassbar, dieses Schild.
Ja, okay.
Also ich, wie gesagt, man kann es auch nicht aussprechen, aber es ist einfach unglaublich lang.
Ja.
Es hängt damit zusammen, dass die meisten Namen in Maori im Prinzip eine Beschreibung sind.
Ja.
Ja, also Neuseeland heißt ja Aotearoa in Maori, was im Prinzip heißt Land der weißen Wolke.
Ja. Ja,
also die beschreiben quasi den Ort.
Ja.
Und dadurch ergibt sich der Name. Wenn jetzt natürlich die Beschreibung relativ lang ist, wird halt auch der Name lang.
Ja,
Genau, also es ist dann manchmal ein bisschen eskalativ, aber
Okay, dann schauen wir. Kuarongo. Vom dann NZ National Youth Choir, wie du sagst.
Also genau, das ist der Jugendchor.
Wenig instrumentiert,
staatlicher Jugendchor.
Staatlicher Jugendchor und die mit Stimme halt. Ja. Geben die das wieder. Die überhaupt in Neuseeland auch dieses Work and Travel?
Gibt's auch.
Gibt's auch
tatsächlich. Mit relativ ähnlichen Bestimmungen wie Australien. Also es ist auch so bis 30 Jahre und so weiter. Es gibt noch ähnliche Vereinbarungen mit ein, zwei Ländern in Südamerika und zum Beispiel mit Kanada auch.
Ja.
Und in Kanada geht's tatsächlich sogar bis 35.
Okay.
Also da dürfte ich sogar noch hin. Aber das Problem ist halt, da ist es auch eher kalt meistens aus dem Sommer. Und Kanada hat tatsächlich eine sehr begrenzte Liste an Kontingent pro Jahr und da muss man sich quasi drauf bewerben und dann hoffen, dass man gelost wird im Prinzip.
Also das ist das ist in Kanada, da brauchst du hier mit Sommertemperaturen, es gibt, ich weiß ja jetzt durch ein bisschen ein paar kanadische Eishockeyspieler und so, es gibt wohl Orte, die, wo es im Sommer auch dann ganz schön ist, aber kurz, die Zeitspanne ist kurz.
Es ist jetzt nicht so mein leichtes Hemd, Badehosen und Flipflop
Outfit
für den Rest von des Jahres.
Ja, Mensch, Herbie, das ist echt super interessant, aber es war jetzt schon der vorletzte Song. Was kommt denn vor dem letzten Song?
Ja, da müssen wir eine Rätselfrage machen,
habe ich gehört. So ist es, genau. Also ich möchte erstmal mich bedanken für die letzten beiden Rätselfragen, weil die Sendung von letzter Woche mit dem von mir extrem geschätzten Nils Frevert, die war ja, da habe ich so ein bisschen zuvor schon aufgenommen gehabt und so, und deswegen habe ich das noch nicht auflösen können. Also ich habe die Antworten aufgelöst, aber noch nicht sagen können, wer es alles beantwortet hat. Also langer Rede, kurzer Sinn. Es haben beantwortet der Axel, der Mich, der Matthias 1 und der Manuel. Und jetzt die Rätselfrage zu Nils Frevert haben nochmal der Mich, der Matthias 1 und der Manuel wieder beantwortet. Vielen Dank dafür. Es ging im ersten Teil um den Produzenten des Albums Pseudopoesie. Das ist Tim Tautorat und der hat mit vielen Künstlern zusammengearbeitet. Unter anderem mit Tonbandgerät, die sehr cool sind, zwischen all dem Lärm. Annette Louisanne ist jetzt nicht so mein Ding, aber Baby Blue heißt das Album. Tokotronic hat er gemacht, Nie wieder Krieg, dieses Album. Dann hat er was mit Anne Mein-Kantereit gemacht und so weiter. Und eben auch den Nils Frevert. Ich finde, man hört es auch. Das ist eine bestimmte Art von Produktion, die der macht, die gut ist. Das war der erste Teil. Der zweite Teil, da ging es darum, was wird auf dem nächsten Cover nicht drauf sein? Nils Freberts Gesicht, weil der hat da Chronologie. Einmal ist sein Gesicht drauf, im nächsten nicht und so weiter. Also jetzt, das war jetzt das siebte Album mit Gesicht. Beim achten wird er wieder nicht drauf sein. So, davon können wir ausgehen.
Eigentlich simples System.
Ja, sehr simpel, ja. Und der dritte Teil bei dem Song mit Ende 17 kommen Blixer Bargeld vor von den einstürzenden Neubauten und Johnny Thunders. der bei den New York Dolls und den Heartbreakers mitgemacht hat und tatsächlich ganz kurz vor seinem Tod auch was mit den Toten Hosen gemacht hat. Das zu den Rätselfragen. Apropos Tod, hat mir der liebe Matthias 1 heute nochmal geschrieben, Tina Turner ist gestern verstorben. Und ja, das sollte man vielleicht dann doch mal erwähnen, eine der ganz großen Soul-Stimmen, Soul-Rock-Stimmen, die den Rock und den Soul verbunden hat. Und es ist natürlich sehr schade, dass sie tot ist. Und das muss man schon sagen, das war schon eine unsterbliche Stimme. Das ja. muss, also die Stimme bleibt zum Glück erhalten, ja. ja. Man hat schon gewusst, dass sie seit längerer Zeit krank war und so, aber das da fehlt schon was. Ne?
Auf jeden Fall. Also ich meine, wie lange sie auch einfach ja. noch getourt ist und ja, auf der Bühne genau. war. Und ja. Mit, also ja.
Ja, also beachtlich. Schade. Ja, beachtlich, ja. Und deswegen ja. also wiederum eine große Figur der Rock-Pop-Irgendwas-Szene ist weg. Ja, schade drum. Okay, so, Herbie, Fragen zu The Chats.
Genau, also wir haben ja von The Chats vorhin das Lied Smoko gehört.
Ja.
Und da haben wir als allererstes mal die Frage, was genau ist denn Smoko?
Ja. Das ist schon mal eine geile Frage. Ja.
Genau. der zweite Teil wäre, es kam 2020 ein Lied raus von den Chats, indem sie eine sehr, sehr heftige Kritik üben an dem damaligen Premierminister von Australien, Scott Morrison. Und die Frage wäre, warum? Ja, also worauf hat sich die Kritik bezogen? Was war da los? Und als drittes hätten wir noch 2021 dann, haben sie ein Cover veröffentlicht von einer sehr bekannten Metalband. Und wir würden gerne wissen, welche Band und welcher Song das behandelt. Und ich habe jetzt noch persönlich eine Empfehlung zu den Chats für alle. Die Australier hängen seit ungefähr den 80er Jahren ein bisschen in den 80ern fest, so frisurtechnisch. Und ich kann stark empfehlen, jedem sich mal das Musikvideo zu Smoko von The Chats anzugucken. Das ist quasi Australien in der Dose. Ja, also ist super.
Ja, das werde ich dann auch gleich machen. Ja, genau, machen wir dann. Sehr, sehr schön, Herbie. Gut, jetzt kommt noch ein ganz bekannter Song aus Australien.
Neuseeland.
Entschuldigung, genau. Natürlich Neuseeland. Ja. Ich bin ganz durcheinander von Anfang ja. bis zum Schluss. Jetzt sind wir in ja. Neuseeland. Ein ganz bekannter Song aus Neuseeland, der ja zum Soundtrack von American Pie mit dabei war. Ja, aber ich denke, von all den Ländern, von denen du jetzt erzählst hast, vielleicht von Neuseeland, dann relativ wenig dann doch mitbekommen, oder? Oder
sieht das falsch? Also ich war ja vorher auch schon mal in Neuseeland.
Ja,
also. Man muss sagen, Neuseeland ist natürlich rein von der Natur her auch Wahnsinn.
Ja. Ja.
Vor allem, wenn man sagt, man hat nicht viel Zeit, aber man möchte wirklich mal von einem Strand bis zum Gletscher, ja, mit Nebelwäldern, Regenwäldern, individueller Flora und Fauna und so in möglichst kurzer Zeit alles sehen, was es gibt, dann muss man mal nach Neuseeland fahren.
Ja, geil.
Ja, weil du kannst wirklich innerhalb von 1,5 Stunden am Strand losfahren und dann stehst du am Fuß eines Gletschers.
Mega.
Und das ist Wahnsinn einfach. Es ja. ist alles, und Neuseeland ist ja auch wirklich nicht so groß.
Nee.
Ja. Also es ist ja wirklich, da ist so viel auf so kleiner Fläche mit Geothermalgebieten, mit Vulkanismus, mit heiße Quellen, die quasi am Strand aus dem Sand kommen, du dich dann, ist Wahnsinn. Es gibt's alles, super.
Und du warst auf beiden Inseln?
Ja.
Ja. Ja. Gibt's da eine Präferenz?
Jein. Also ich sag mal, die Südinsel ist noch ein bisschen diverser, dadurch, dass du eben das Hauptgebirge und so dort hast.
Ja.
Die Nordinsel ist vom Wetter her ein bisschen konstanter und
okay.
Gerade für Herr-der-Ringe-Fans natürlich,
ja,
Mount Doom und alles. Ja, also ich meine, du kannst auch 3 Wochen damit verbringen, nur Drehorte von Herr-der-Ringe abzufahren.
Okay.
Bei manchen davon siehst du gar nichts, weil die Hälfte halt, ist es wieder abgebaut oder natürlich dann noch computeranimiert und so. Aber es gibt auch Stellen, wo du hinfährst und sagst, ja,
okay. Genau, habe ich schon mal gesehen.
Da, das kennt man.
Ja, also, okay, ja, sehr schön. Ja, da hören wir doch mal in diesen ganz schönen Song noch zum Schluss rein, Sway.
Pull me out.
So, ja, Herbie, das ist natürlich wahnsinnig beeindruckend, was du da erlebt hast. Und ich finde natürlich vor allem das Tolle dran, dass du es einfach machst und gemacht hast. Und ich meine, wir kennen uns jetzt wirklich noch nicht viel und so, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das dein letzter Trip war. Also
ja, das kann ich nicht ausschließen. Also es ist tatsächlich inzwischen so, jedes Mal, wenn ich wiederkomme, die erste Frage von allen Leuten ist immer, ja, wie lange bist du da?
Wann fährst du wieder?
Und das, ich kann es immer nicht beantworten, weil ich plane nicht. Also ich habe vor einigen Jahren das aufgegeben, irgendwo groß irgendwo was zu planen, weil ich habe irgendwie festgestellt, dass wenn man zu lang vorausplant, das meistens sowieso nicht funktioniert und deswegen mache ich mir die Mühe einfach nimmer. Ich plane so auf Sicht, ja. Also so momentan weiß ich ungefähr, was bis Montag ist, grob. Ich sag mal meistens vielleicht so die nächsten 2-3 Wochen, ja, aber ja, also ich sag mal so, wenn man die Möglichkeit hat, kann ich es jedem empfehlen. Einfach mal, es muss ja nicht gleich für 1,5 Jahre sein, aber wenn man einfach mal sagt, man ist mal irgendwo 2-3 Monate und man schaut sich mal einfach was von der Welt an. Es ist auch so, ich meine, auch bei uns ist natürlich jetzt wirtschaftlich und so momentan die Situation schwierig, aber man bekommt eine ganz andere Perspektive, wenn man mal in Gebieten war, wo halt die Leute auf der Straße sitzen und das Baby mit einer Wasserschüssel quasi waschen müssen, weil sie kein fließend Wasser und nichts haben. Das setzt alles in eine ganz andere Perspektive. Ja. Und da muss ich sagen, da geht es uns hier trotzdem immer noch gut und da müssen wir, das muss man auch wirklich wertschätzen und muss wissen, was man da hat, weil es gibt einfach viele Leute, denen geht es ganz anders.
Ja. Und das, auch das wird Teil des Ganzen sein. Hinzu kommt natürlich, dass du wahnsinnig schöne Eindrücke in deinem Leben schon mitgenommen hast, die ja jetzt nicht jeder von uns schon hatte. Ne?
Ja.
Das muss man sagen. Aber stimmt auch, du kommst immer wieder zurück. Ne?
Ich komme immer wieder zurück, ja. Also ich meine, ich bin aus Selb. Ich finde es in Selb an sich auch super. Ja, ich habe hier super Leute. Ich mag die Gegend. Es ist nur das Wetter immer. Das Wetter treibt mich immer mal wieder weg irgendwie.
Ja, okay. Naja, gut, dann kann man nur hoffen, dass es dich wieder wegtreibt und auch wieder zurücktreibt. Und dann kommst du nämlich noch einmal nach dem nächsten Trip.
Dann machen wir ein Special in einer anderen Richtung.
Genau. Dann, aber es wird irgendwie Süden sein. Ne?
Also, wahrscheinlich. Wahrscheinlich.
Ja, okay.
Aber es gibt ja noch Afrika, Südamerika.
Südamerika, also, oder?
Ist ja noch genug da eigentlich.
Das fehlt mir auch noch vollkommen in der... Der Reihe da und so, da kommt schon was. Also super Geschichte, Herbie, vielen, vielen Dank.
Sehr gern. Nochmal danke für die Einladung.
Ja,
ich denke, da war für jeden was dabei musikalisch.
Ja, das denke ich auch. Und, richtig cool. Ja. So, das war dieses Special, Südostasien-Special mit dem Herbie. Leute, nächste Woche bin ich mal wieder allein und weiß noch nicht, über welches Thema ich rede, aber mir wird eins einfallen. Leute, bitte bleibt mir gewogen, bitte hört mir weiter zu, bitte beantwortet weiter so fleißig meine Rätselfragen auf pittispodcast@gmx.de. Bitte hört weiter gute Musik und behaltet euren Horizont weiter und hört euch auch mal solche Sachen an, die echt sehr, sehr geil sind. Also das ist ja mal was anderes. Muss nicht immer AC/DC sein, wenn es aus Australien kommt. Ne?
Richtig.
Also, vielen Dank. Herbie sagt tschüss, wir sind raus.
Ciao, ciao.
Bis zum nächsten Mal, Leute. Macht's gut. Bis dann. Ciao.